Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung und für den freundlichen Empfang. Ich komme vor wie in der Freikirche. Also ich bin eigentlich seit meiner Bekehrung Freikirchler, aber ich glaube, wenn wir hier in der Nähe wohnen würden, würden wir hierher kommen. Also hier kann man sich wirklich wohlfühlen bei euch. Das ist schön. Der Johannes sagte gerade, dass der Ulrich Brazzani vor kurzem hier wäre, und da meinte ich, oh, da muss ich mich ja anstrengen mit der Predigt, weil der ist ja recht gut. Und da sagte er, nee, und hat mir die Jahreslosung vorgelesen. Da heißt es, der Herr sprach zu Jeremia, Tageslosung, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund, Jeremia 1, Vers 9. Da kann ich ja jetzt beruhigt sein, also egal wer vorher da war. Ich hoffe, dass Gott meinen Mund auch gebraucht, um euch was mitzuteilen. Aber vorher noch einen ganz kurzen Werbeblock. Also ihr habt zwar schon einiges vom Helpcenter gehört, aber wenn ihr noch mehr wissen wollt, da liegen einige Broschüren hinten aus. Zum einen so eine Festschrift, 50 Jahre Helpcenter. Dann gibt's diese Nachrichten, die kann man auch bestellen, immer mit einem bestimmten Thema. Könnt ihr gerne beziehen, dazu solltet ihr so eine Karte ausfüllen oder online bestellen auf unserer Homepage. Ansonsten Dinge, die jetzt auf der Präsentation nicht erwähnt werden, wir machen seit diesem Jahr sogenannte Lebenswochen, das bedeutet, da gibt es auch so einen kleinen Zettel, so eine Erklärung, und zwar Angebote, wo Menschen für etwa 2 Wochen zu uns kommen können und kriegen dann sehr viel Input mit Bibelarbeit, mit Seelsorge, mit Armprogrammen. Also wir versuchen ihnen zu helfen, dass wir sie geistlich fördern oder auch seelsorgerlich. Kommen oft Ehepaare, es können aber auch Alleinerziehende sein oder ganz ledige ist näher beschrieben. Also wenn ihr auftanken oder Kurswechsel, was auch immer, vollziehen wollt oder einfach ja irgendwie weiterkommen wollt, dann könnt ihr da gerne euch mal anmelden oder auf der Homepage mal anschauen. Ansonsten mache ich Mut, das fand ich gut, die Vorstellung von diesem Ehekurs oder Eheabend, ich weiß nicht genau, wie es gedacht war. Tatsächlich ist unsere Feststellung, dass es nicht automatisch gute Ehen gibt, nur weil beide Partner Christen sind, sondern da gibt es oft auch große Nöte und Probleme. Also wir haben damit auch viel zu tun. Wir haben gestern gerade ein 5-stündiges Gespräch mit einem Ehepaar geführt, obwohl die Voraussetzungen so toll waren mit vollzeitlichem Dienst, mit theologischer Ausbildung, läuft dann nicht alles immer rund, auch nicht in der Erziehung. Also da ist ganz viel Not, von daher nehmt da teil. Wir haben ein Ehepaar in der Gemeinde, das besucht einen Kurs nach dem anderen, alles, was sie kriegen können. Dabei haben die eine gute Ehe. Also die hätten das gar nicht nötig. Aber wahrscheinlich ist die Ehe deshalb gut, weil sie sich fördern. Also ihr lieben Männer, ich sag's euch jetzt, fragt doch heute noch eure Frau, sollen wir da hingehen? Und die Frau sagt wahrscheinlich ja. Dann hört auf die Frau. Das ist gut. Dann noch ein paar Bücher, könnt ihr gerne kostenlos mitnehmen. Ist von den Gründern des Helpcenters. Das sind einfach so Erlebnisse, ganz spannende Erlebnisse, die sie mit Gott haben. Und hinten ist auch die Arbeit vom Helpcenter ein bisschen beschrieben. Sind auch Bilder drin. Genau, soweit. Als ich 25 Jahre alt war, also schon eine Weile her, noch kein Christ, sondern jemand, der nach der Wahrheit suchte oder nach Lebenssinn suchte. Und da bin ich auf unbestimmte Zeit nach Indien oder nach Asien gepilgert und durch Indien, Sri Lanka und Nepal gereist für fast etwa ein halbes Jahr, eigentlich auf der Suche, und wurde tatsächlich in Nepal zum Bibelleser. Hab mir in Kathmandu eine Bibel gekauft, nachdem ich vorher das Buch Jesus, unser Schicksal, ist vielleicht einigen bekannt, gelesen habe und dann einfach gemerkt habe, ich möchte Bibel lesen, ich möchte mehr wissen über den Glauben, den ich als Katholik zumindest nicht, hatte ich keine persönliche Beziehung zu Jesus. Und dann las ich Bibel jeden Tag mit der Frage, ist das wirklich wahr, was hier steht? Und es sollte über ein Jahr dauern, bis ich das dann auch glauben konnte und Jesus nachfolgen konnte. Aber auf diesem Weg dahin ist ganz viel passiert, was mich ermutigt hat, weiter Bibel zu lesen, weiter zu beten, weiter Gott kennenlernen zu wollen und so weiter. Und noch während dieser Indienreise hatte ich so ein ganz tolles Erlebnis. Das war in Südindien, Pondicherry. Das ist so eine portugiesische Kolonie. Und da konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen, obwohl ich in der Nacht das schönste Zimmer hatte während der ganzen Reise. Das einzige schöne Zimmer, was ich hatte, war in dieser Nacht und ich war gar nicht im Zimmer, sondern ich war auf dem Hoteldach, das war so ein Flachdach. Die indischen Sommers, naja, Sommer, da ist es immer heiß, da gibt es ja nur Sommer, kann man sagen, Regenzeit, Trockenzeit. Und hatte, ich würde jetzt sagen, wie so eine Begegnung mit Gott, dass ich vor Freude über die Nähe Gottes einfach nicht schlafen konnte. Und die ganze Nacht, ich hatte den Eindruck, ich stehe die ganze Nacht so da und war begeistert von Gott. Und das war so ein tolles Erlebnis, dass ich entschlossen habe, in dieser Nacht, morgen früh, folge ich Jesus nach. Ich hatte ja schon viel in der Bibel gelesen, die regelrecht verschlungen. Und am nächsten Morgen, ich bin ja nicht aufgewacht, sondern ich habe ja die ganze Nacht nicht geschlafen, habe ich mir ein Fahrrad mieten wollen, bei so einem indischen Fahrradhändler, und irgendwas ist da vorgefallen, dass ich mich so aufgeregt habe über diesen Mann, ich weiß nicht mehr den Grund, und gleichzeitig so erschrocken war, dass ich mich so aufregen und ärgern konnte, dass ich dachte, ich bin noch nicht so weit, Jesus nachzufolgen. Ich verschiebe das nochmal. Das sollte noch ein Jahr dauern, bis es dann tatsächlich Wahrheit wurde, die Nachfolge Jesu, also die Bekehrung. Aber das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so, obwohl ich jeden Tag Bibel las und betete und eigentlich auch Jesus nachfolgen wollte, aber ich war noch nicht so weit. Ich möchte etwas vorlesen aus Lukas 9 über Nachfolge. Da geht es um drei Personen, die auch Jesus nachfolgen wollen. Da heißt es ab Vers 57 in Lukas 9, und als sie auf dem Wege waren, also Jesus und seine Jünger, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Und Jesus sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Drei Menschen, die eigentlich Jesus nachfolgen wollen. Ich fand es interessant, in dem Kommentar habe ich gelesen, das sind Möchtegern-Nachfolger. Und ich hoffe, wir sind keine Möchtegern-Nachfolger, sondern wir wollen wirklich Jesus nachfolgen. Koste es, was es wolle. Weil diese drei, von denen lesen wir zumindest nicht, dass sie es tun, obwohl sie doch eigentlich das Anliegen haben. Und wir finden hier im Text, meine ich, drei Haupthindernisse für die Nachfolge, oder man könnte auch sagen, drei Voraussetzungen, um Jesus nachfolgen zu können. Das erste, Wir müssen unsere Sicherheit aufgeben. Oder man könnte auch sagen, die Kontrolle aufgeben. Der erste Möchtegern-Jünger war sich ganz sicher, dass er Jesus überall hin nachfolgen wollte. In der Parallelstelle Matthäus 8 lesen wir, dass dessen Schriftgelehrter war, also ein Frommer. Überall hin. Bedingungslose Nachfolge ist doch super, oder? Er wartet gar nicht, bis er gerufen wird, sondern er bietet sich an. Ich bin dabei. Aber er war sich der Kosten wahrscheinlich nicht so richtig bewusst. Er wusste nicht, was er sagte. Und ich glaube, oder ich kenne persönlich auch Menschen, die so ähnlich ticken und sich die Kosten nie so richtig bewusst gemacht haben. Ich war zum Beispiel bei vielen Evangelisationen schon dabei, auch mitgearbeitet, mitgeholfen und habe dabei so einige Bekehrungen auch erlebt, wo Menschen eigentlich einen scheinbar guten Start hinlegten, um Jesus nachzufolgen. Darunter war zum Beispiel meine Cousine, aber die folgt heute Jesus nicht nach. Das war nur aus der Not heraus, in der Lebenskrise, in der Trauer, scheinbar ein Rettungsanker, Jesus kennenzulernen, von ihm begeistert zu sein, aber sie folgte nach kurzer Zeit schon Jesus nicht mehr nach. Darunter war mein Stiefbruder, der als Kind auch begeistert war und fasziniert von Jesus ihm nachfolgen wollte, aber jetzt ist er 45, er folgt Jesus nicht nach. Und darunter war auch der Nachbar aus meinem Haus, wo ich als Kind gewohnt habe, der kam zur Zeltevangelisation und ging nach vorne, weil er dem Aufruf folgte, und dann war er nicht mehr gesehen. Bis nach einem Jahr später wieder Evangelisation war und er wieder dann zum Zelt kam und wieder nach vorne ging, aber das ganze Jahr hat man ihn auch nicht gesehen. Und das Jahr drauf wieder, immer begeistert von Jesus, immer nach vorne gegangen zum Kreuz, aber heute folgt er Jesus nicht nach. Also es ist scheinbar gar nicht so einfach, Jesus nachzufolgen, obwohl man vielleicht begeistert ist oder gefühlsmäßig aufgewühlt wurde in der Evangelisation, aber es geht ja darum, Jesus nachzufolgen. Und das bedeutet in dem Fall, die Sicherheit aufgeben, die Kontrolle. Und Jesus sagt ja, man denkt, das ist ein bisschen komisch, die Antwort, die scheint gar keinen Bezug auf das Angebot des Mannes zu haben. Die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Neste, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Das bedeutet, die Bequemlichkeiten und die Vorzüge des Lebens ein Stück weit hinter sich zu lassen. Ich stelle mir oft so die Frage, bin ich bereit, morgen alles stehen und liegen zu lassen und nach Afrika zu gehen, wenn Gott mich ruft? Und dann kommt der Gedanke, hoffentlich ruft er nicht. Kennst du das? Es ist doch gerade so schön hier. Hier habe ich mein Haus, mein Auto, mein Boot oder keine Ahnung, was wir so alles haben, in der Garage stehen. Es ist so schön kuschelig. Ein Freund von mir sagte mir mal so, du Uwe, wenn ich ganz ehrlich bin, Jesus braucht eigentlich noch gar nicht wiederkommen. Ich habe 4 Kinder, ein schönes Haus, einen Garten, einen Hund. Es ist so richtig schön. Also Jesus kann sich noch Zeit lassen. Aber wenn er ruft, bin ich bereit oder hänge ich mit dem Herzen so am Mammon? Und wir wissen ja, Matthäus 6, Mammon, entweder oder? Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Hier steht der Trachte zuerst hier unten auf der Kiste und das haben wir auch vorhin in unserem Video gesehen, weil das ein Motto des Helpsenders ist, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Gott kümmert sich dann, dass es uns wohl geht, dass wir genug haben, dass wir, deshalb betteln wir nicht um Geld, wir erwarten, dass Gott für uns sorgt. Der Sohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann, den könnten wir schon bedauern, oder? Aber ein Ausleger sagt dazu, er braucht unser Bedauern nicht, wir sollten uns lieber selbst bedauern, wenn wir ein Haus haben, das uns zurückhält, Jesus nachzufolgen. Oder so nachzufolgen, wie es er vielleicht gern hätte. Weil die Bequemlichkeit uns manchmal abhält, davon wirklich hingegeben zu leben. Wir kennen den reichen Jüngling, Lukas 18 ist ja im gleichen Evangelium erwähnt, da war das Geld, also nicht, dass man nicht reich sein darf, aber sein Herz hing wohl am Geld und deshalb ging er traurig davon. Die Sicherheit des Geldes, des Materialismus wollte er nicht aufgeben. Und die Kontrolle, ja, das ist auch nicht so einfach. Wir wollen so gern unser Leben selbst kontrollieren, so alles selber planen, alles selber regeln, alles selber im Griff haben und vergessen dabei, dass Jesus doch unser König, unser Herr ist, der die Kontrolle über unser Leben haben möchte. Und das wünsche ich mir, für mich immer wieder neu, aber für uns alle, dass wir wirklich die Kontrolle beim Herrn abgeben. Herr, ich gehöre dir. Mach du mit mir, was du willst und nicht, was ich will. Ich bin so kurzsichtig, ich weiß nicht, was ich will, was gut für mich ist, aber der Herr weiß es. Ich darf die Kontrolle, Sicherheit und Kontrolle ruhig aufgeben, weil ich ihm vertraue, weil ich ihm nachfolgen will. Das Zweite, die richtigen Prioritäten setzen. Vers 59, der Zweite, sagt, da spricht Jesus zu einem Mann, folge mir nach. Und er sprach, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Das klingt doch alles ganz gut und wichtig, oder? Das ist doch selbstverständlich, den Vater zu begraben. Aber wenn Jesus ruft, dann ist sein Ruf am wichtigsten. Dann ist es am wichtigsten, ihm gehorsam zu sein und auszublenden, was ich noch alles eigentlich erledigen hätte müssen. Wenn Jesus ruft, vielleicht geht es uns dann so, oh nee, das kann, was denken denn das die anderen, wenn ich das tue? Ist das nicht egal, was die anderen denken? Wenn Gott mich ruft, dann ist das doch das Wichtigste, oder, für mein Leben, diesem Ruf zu folgen, diesem Ruf zu antworten, ihn wirklich an die erste Stelle zu setzen. Aber hier denkt er eben nur, er muss noch was erledigen. Aber es darf eben nichts wichtiger sein. Und Jesus ist ja da an anderer Stelle auch ganz klar, ein paar Kapitel später, das ist ja schon äußerst radikal, da traut man sich kaum drüber zu predigen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, heißt in Lukas 14, Vers 26, hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist ja radikal. Natürlich sollen wir nicht alle hassen, aber im Vergleich zur Liebe zu Gott, da ist so ein Unterschied zur Liebe zu Menschen. Gott sollen wir viel, 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 viel mehr lieben. Und dann kommt lange nichts, bis dann meine Frau oder mein Ehepartner oder meine Kinder kommen. Natürlich habe ich die auch lieb, aber Gott muss mir viel, viel wichtiger sein. Das will dieser Text ausdrücken. Und das ist ganz wichtig, dass wir da diese richtige Priorität setzen und wirklich Gott auf den Thron Herr sein lassen über mein Leben, über meine Ehe, über meine Familie, weil wir ihn zuerst lieben. Das ist ja auch das höchste Gebot, Gott von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit all meinen Sinnen zu lieben. Das ist das Wichtigste. Und dann kommt der andere. Und dann komme erst ich. Dabei bin ich doch so wichtig, oder? Ich bin doch schließlich in mir drin. Also ich muss mich doch um mich kümmern. Nein, ich muss lieben. Gott lieben, Gott lieben. Richtige Priorität. Die geistlich Toten können doch die leiblich Toten begraben, oder? Aber die geistlich Lebendigen, die haben andere Prioritäten. Nämlich, das sagt Jesus hier. Geh du hin, verkündige das Reich Gottes. Das ist unsere wichtigste Aufgabe. Das Reich Gottes zu verkündigen, damit Menschen nicht für Zeit und Ewigkeit verloren gehen, die sonst in der Hölle für Ewigkeit schmoren müssen, weil wir vielleicht unseren Mund nicht aufkriegen, weil wir vielleicht falsche Prioritäten gesetzt haben. Und das wünsche ich mir. Wir sind doch schließlich, wie Paulus sagt, Botschafter an Christi Stadt. Wir repräsentieren das Reich Gottes hier auf Erden. Wir haben so eine hohe Berufung, so eine hohe Stellung, so eine wichtige Aufgabe. Da kann der Bundeskanzler eigentlich einpacken. Oder der amerikanische Präsident. Wir sind viel wichtiger. Wir dienen dem Herrn, dem lebendigen Gott und sind Botschafter an Christi Stadt. Zur Prioritätensetzung, da muss ich immer wieder an eine frühere Mitarbeiterin von uns denken. Wir hatten eine Frau, die hieß tatsächlich mit Nachnamen Israel. Schöner Name, Andrea Israel. Und die hatte folgendes Erlebnis. Sie hatte 9 Kinder und einen Mann, der war Pfarrer. Dass man dann als Ehefrau, Pfarrersfrau mit 9 Kindern ziemlich gestresst ist, kann man sich vorstellen. Das war sie auch und sie bekam tatsächlich einen Burnout, was dazu führte, dass sie so kraft- und saftlos und schwach war, dass sie keine Kraft mehr hatte, den Einkaufswagen zu schieben. Das war ihr zu viel. Und da merkte sie, sie braucht Hilfe und da ist sie in eine christliche Klinik gegangen für einige Wochen. Und interessanterweise hat sie eine wichtige Erkenntnis bekommen, die ihr ganzes Leben umkrempelte. Und das war, dass sie erkannt hat, sie hat die falschen Prioritäten, was dazu führte, dass sie im Burnout landete. Und die falsche Priorität war, die Nummer 1 in ihrem Leben war ihr Mann. Das ist doch jetzt toll, oder? Also für die Männer, wenn er an erster Stelle im Leben der Ehefrau ist. Aber das war falsch. Gott war nur an zweiter Stelle und das ist immer falsch. Und das führte bei ihr zum Burnout, das hat sie selber so erkannt und auch würde sie heute so erzählen, wenn sie hier stehen würde. Sie musste nur diese Prioritäten ändern. Hat sie dann auch getan. Jesus ist die Nummer 1. Dann kommt lange nichts und dann kommt der Mann und irgendwann komme ich auch mal. Ich darf mich natürlich auch um mich kümmern. Aber die richtigen Prioritäten, den Herrn an erster Stelle. Und als sie das getan hat, wurde sie ruckzuck wieder gesund und ist jetzt eine ganz taffe, starke Frau und wurde dann Jahre später, das war 15 Jahre bevor sie bei uns Mitarbeiterin wurde, Interessant, was falsche Prioritäten im Leben auslösen können, oder? Auf jeden Fall, den Herrn an Nummer 1 setzen ist immer richtig. Keine Sorge, da macht ihr nichts falsch. Und Jesus sagt es ja auch. Und die Priorität eben, was machen wir denn, wenn Jesus die Nummer 1 ist, dann tun wir auch den Auftrag umsetzen. Ich lese gerade selbst in der stillen Zeit die Evangelien. Und Jesus gebraucht die Jünger, setzt sie ein, dass sie verkündigen das Reich Gottes, setzt sie ein, zu zweit gehen sie sind sie unterwegs und treiben Dämonen aus, heilen Kranke und verkündigen das Reich Gottes. Eine hohe Aufgabe, oder? Sind wir bereit, da wirklich uns von Gott gebrauchen zu lassen? Auch zu fragen, Herr, was willst du, dass ich für dich tun soll? Das wünsche ich mir. Und das Dritte, die habe ich genannt, die Vergangenheit ruhen lassen oder auch Menschen loslassen. Vers 61, ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Klingt ja auch ganz vernünftig, klingt doch auch ganz gut, klingt doch ganz wichtig. Warum soll ich denn nicht erst Abschied nehmen? Ja, aber wenn man es einfach sich mal bildlich vorstellt, Jesus ruft mich, ich bin jetzt am Arbeitsplatz und Jesus sagt, komm und folge mir nach. Und ich sage, ich muss erst nach Hause, zu Hause Bescheid sagen, was ich jetzt vorhab. Und wenn ich wieder in die Firma komme, ist Jesus weg. Und jetzt kann ich ihm gar nicht nachfolgen. Der Gehorsam ist doch wichtiger, als jetzt irgendwas noch erledigen, was mir auch wichtig erscheint. Menschlich verständlich, ist logisch. Aber diese Radikalität, die damit verbunden ist, gehört schon auch zur Nachfolge, dass ich einfach sage, Gott steht an erster Stelle. Ich folge ihm nach. Und ich lasse auch Menschen los. Manche schaden mir auch. Gott weiß das auch. Und manchmal muss ich bereit sein, okay, ich gehöre doch Gott. Diese Beziehung zu ihm ist doch das Wichtigste. Oder die Vergangenheit ruhen zu lassen, was man noch irgendwie, das ist, wo wir merken, in der Seelsorge das häufigste Problem, mit dem wir in der Seelsorge konfrontiert werden, dass Menschen keine Ruhe finden bezüglich ihrer Vergangenheit, sondern immer wieder alles auf den Tisch, immer wieder weiterbühlen und was da alles früher gewesen ist und immer wieder kommt es auf den Tisch und sie quälen sich und sie quälen sich und die Vergangenheit kommt nicht zur Ruhe. Da müssen wir auch manchmal loslassen. Jetzt ist aber gut. Jetzt gucke ich nach vorne. Wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wir Christen, wir Nachfolger Jesus, gucken nach vorne. Und nicht nach hinten. Früher war alles besser. Das ist mir doch egal, ob früher alles besser war. Ich gucke jetzt nach vorne. Übrigens, das Beste kommt noch. Ganz sicher. Wir werden keinen besseren Platz finden, als in den Himmel zu kommen. Also das heißt, es kann ja nur besser werden, oder? Selbst wenn wir noch durch die Trübsal gehen müssten, was ich nicht hoffe, ich hoffe, wir werden vorher entrückt, aber angenommen, dass wir doch noch da bleiben sollten, dürfen wir doch wissen, es wird auf jeden Fall irgendwann besser. Also haben wir doch Hoffnung, oder? Wir vermitteln doch Hoffnung. Ist doch egal, ob Corona weht und was auch immer uns noch an Problemen im Leben entgegenprasseln. Das ist doch wurscht. Wir sind doch geborgen und beschützt im Herrn. Wir gucken doch nach vorne auf das Ziel, die Ewigkeit beim lebendigen Gott. Und übrigens, so hat Josef gelebt. Josef im Alten Testament, der 11. Sohn von Jakob. Der hätte doch allen Grund gehabt, durchzudrehen oder zu hassen, seine Brüder, die ihn verkauft haben, der hätte doch eigentlich depressiv oder schizophren oder was weiß ich für eine Störung haben müssen, aus seinem Vaterhaus als 17-Jähriger rausgerissen zu werden, verkauft zu werden, Todesangst zu haben und dann in ein fremdes Land und dort als Diener und später sogar im Gefängnis leben zu müssen. Der hat nach vorne geguckt. Gott hatte ihm einen Traum gegeben, zwei Träume. Mehr hatte der nicht. Das hat ihn durchgetragen. Ich hoffe, wir haben auch Träume, aber wir haben Wahrheiten. Wir werden Miterben Christi sein. Wir werden mitregieren mit dem Herrn. Wir werden mitrichten über die Ungläubigen. Das spornt mich dermaßen an. Ich möchte nicht meine Freunde richten. Ich möchte sie retten. Sonst muss ich sie ja richten eines Tages. Das will ich nicht. Das spornt mich an, das Evangelium weiterzugeben, damit Menschen gerettet werden und nicht gerichtet werden müssen, wo ich vielleicht noch mit dabei bin und sie richten muss, weil sie den Herrn abgelehnt haben. Boah, das wird mir so leid tun. Deshalb lassen wir uns vom Herrn gebrauchen. als Botschafter an Christi statt. Setzen wir die richtigen Prioritäten und lassen wir Dinge los, die uns hindern, Gott zu dienen mit ganzem Begeisterung, mit ganzem Engagement, weil die Vergangenheit uns irgendwie lähmen will, schauen wir doch nach vorne. Es wird besser. Und Gott will uns gebrauchen, Gott will uns anspornen und Gott sagt uns immer wieder auch hier, schau nach vorne, nicht zurück. Wir müssen manchmal einfach loslassen. Ganz wichtig. Also die drei Hindernisse, vielleicht auch dein oder mein Hindernis manchmal im Leben, was Nachfolge behindern kann, dass wir Mühe haben, Sicherheit aufzugeben, Mühe haben, Kontrolle aufzugeben, Mühe haben, letztendlich Gott ganz zu vertrauen. Meint er es wirklich gut mit mir? Kann er wirklich für mich sorgen? Ist er wirklich der gute Hirte, bei dem mir nichts mangelt? Muss ich nicht selber dafür sorgen, dass mir nichts mangelt? Merkt ihr, das ist ein Vertrauensverhältnis. Deshalb prüft, ob ihr Jesus wirklich nachfolgen wollt. Die Sicherheit und Kontrolle aufgeben. Oder die Prioritäten setzen. Will ich wirklich alles auf eine Karte setzen? Jesus nachfolgen, koste es, was es wolle? Das fiel mir so schwer mal bei einer Bekehrung, als ich 26 war. Das wird ja bedeuten, meine Priorität war jetzt, meine nächste Reise nach der Indienreise geht nach Mexiko. Das könnte ja bedeuten, wenn ich Jesus nachfolge, dass die Reise ausfällt. Oder? Das war mir bewusst. Aber ich will doch nach Mexiko. Das war doch mein Ziel. Die Reise ist ausgefallen. Tatsächlich. Aber ich wollte Jesus nachfolgen, koste es, was es wolle. Und wenn auch irgendwas ausfällt, das ist doch egal. Hauptsache, ich folge Jesus nach. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was gibt es denn Besseres, als ihm nachzufolgen? Und das tue ich jetzt seit 36 Jahren. Ich habe die Mexiko-Reise bis heute noch nicht nachgeholt und auch nicht vermisst. Werde auch wahrscheinlich nie dorthin kommen. Aber Gott hat mich in viele andere Länder geführt, die waren viel schöner und spannender. Und da bin ich so dankbar, dass die Mexiko-Reise ausgefallen ist. Meine Priorität ist, Jesus nachzufolgen und ihn immer an die erste Stelle zu setzen. Und das Dritte, die Vergangenheit ruhen zu lassen und Menschen loslassen, auch wenn sie mir noch so lieb sind. Jesus muss immer mir noch wichtiger sein. Und ich gucke nach vorne und nicht so viel nach hinten. Mensch, was war das früher alles so schön? Und wenn doch alles anders gewesen wäre, dann. Nein, egal was war, egal was ich für ein Trauma habe, egal was ich für eine Leidenszeit auch schon durchlebt habe, ich wühle nicht ständig im Dreck. Ich gucke nach vorne. Gott weiß das doch auch. Und er kann auch heilen. Aber ich muss den Blick nach vorne richten und nicht ständig als Opfer in dem Opferstatus bleiben. Ach Mensch, bin ich arm dran und bemitleide mich selbst am meisten. Nein, ich gucke nach vorne. Was hat der Herr Großes mit mir vor? Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, mich von Gott gebrauchen zu lassen als Botschafter an Christi statt und möchte einfach ein Segensträger sein und erleben und finde es total spannend, Jesus nachzufolgen. Und das wünsche ich mir, dass wir Jesus nachfolgen, koste es, was es wolle, mit ganzem Herzen, mit Begeisterung und dann auch erleben, vielleicht im Alltag, wie lebendig Christus in meinem Leben wirkt, weil ich eine ganze Sache mit ihm gemacht habe. Amen. Darf ich noch beten? Dann bete ich noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns nicht überforderst und dass du nicht zu viel von uns verlangst, was wir nicht leisten können. Aber du möchtest, dass wir dir nachfolgen von ganzem Herzen, mit all unserer Kraft, mit unserem Verstand, mit unserem Gemüt und dich lieben, dich an die erste Stelle setzen, dir die oberste Priorität geben und nicht gucken immer, was die anderen denken oder sagen könnten, sondern wir wollen in erster Linie dir gehorsam sein und uns von dir weiden lassen wie Schafe vom Hirten. Danke, dass du ein wunderbarer Hirte bist, der sein Leben für die Schafe gelassen hat. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist, um Sünder selig zu machen und dass wir das erkennen durften, glauben durften und jetzt in der Nachfolge stehen dürfen. Und ich wünsche mir, dass wir nicht so leben, wie es bei meiner Cousine oder meinem Stiefbruder ist, die irgendwie mal so einen freudigen Anfang gemacht haben und dann doch wieder dir den Rücken kehren, sondern dass wir dir treu sind bis zum Tod. Dass wir auch im Leid an dir festhalten und auch erleben, wie du uns durchträgst oder trägst, je nachdem, was nötig ist. Danke, dass du unser Schutz, unser Heiland, unser Retter, unsere Burg bist und was nicht alles noch du bist. Danke für dein Wort, das uns stärkt, das uns ermutigt, das uns trägt und das uns Wegweisung gibt für den Alltag. Lass uns lernen, dir zu vertrauen und wirklich ganze Sache mit dir zu machen. Amen.
Wir kommen zum Fürbittengebet und ich bitte, wenn möglich, dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir vor dich kommen dürfen in der Gewissheit, dass du uns hörst und dich freust, wenn wir bei dir unsere Hilfe suchen. Wir sehen die Kriege, die Ungerechtigkeiten, das Leid, die Sorgen und die Verzweiflung der Menschen. Wir sehen Krankheit, Tod und Trauer. Das alles bringen wir vor dich und rufen zu dir um Hilfe. Wir bitten für die Menschen, dass du barmherzig und gnädig bist. Wir bitten, dass du Arbeiter in deine Ernte sendest. Wir bitten für alle, die Verantwortung tragen in Politik und in Gesellschaft. Für unsere Glaubensgeschwister weltweit. Für die, die verfolgt sind um deines Namens willen. Für die, die dich suchen, dass sie von dir gefunden werden. Für die, die krank sind in irgendeiner Form, dass sie sich deines Trostes und deiner Hilfe erfreuen und du ihnen hilfst. Wir bitten für uns als Gemeinde, dass wir den Weg gehen, der dir gefällt, dass wir in deiner Kraft und Vollmacht unterwegs sind, dass unsere Veranstaltungen und alles, was wir tun, zu dir hinführt, zu dir einlädt und hilft, zu dir hinzuwachsen. Wir bitten für Israel, dein Volk, steh du ihnen bei. Sei bei all denen, die unter den Kriegen leiden, auch in der Ukraine. Wir wollen Fürbitte tun für die Arbeit, die im Help Center getan wird, für die Mitarbeiter und Gäste und nennen dir Uwe und Anna Walter, Markus Weber, Katharina Fürst, Josia, Josef, Friedrich, Leopold, Stefan, Justus, Lea, Salisa und Ellen. Bitte segne sie. An uns selber sehen wir die vielen Fehler, die Lieblosigkeit, die Trägheit und anderes mehr. Bitte hilf uns, von falschen Wegen umzukehren. Wir danken dir, dass wir vor dir unser Herz ausschütten dürfen. Lieber Vater, du siehst, was wir erbeten haben. Wir möchten es sagen im Namen Jesu, deines lieben Sohnes, und unterstellen es deinem Willen. Und gemeinsam wollen wir jetzt das Gebet beten, was du uns geschenkt hast. Und wir beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Dann bleiben wir noch stehen zum Segen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun, seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.